2018 hatte der Europäische Gerichtshof in einem aufsehenerregenden Urteil die Nutzung neuer Gentechnikverfahren streng eingezäunt. Diese müssen dem Gentechnikrecht unterworfen werden, das für neue Gentechnikverfahren Risikoprüfungen, Abstands-, Kennzeichnungspflicht und Haftungspflichten vorsieht, legten die RichterInnen des EuGH damals fest. Für die Industrie war das ein Schock, denn es bedeutet für die eigene Produktion bei der Nutzung neuer Gentechnikverfahren Aufschub und weitere Kosten. Damals hatte sie argumentiert, dass die Eingriffe präzise seien, daher risikoarm und einige im Produkt hinterher gar nicht mehr nachweisbar. Doch was fällt denn eigentlich nun unter neue Gentechnik?
Unter neue Gentechnik fällt im Prinzip eine ganze Reihe von Methoden. CRISPR ist eins davon. Und der wesentliche Unterschied ist im Prinzip, dass die Eingriffe gezielter stattfinden, die Eingriffstiefe ist sehr viel größer und es wird auch nicht mehr notwendigerweise artfremde DNA eingeschleust. Also es können auch Veränderungen erzielt werden, die eben nicht artfremde DNA beinhalten.
Der gezielte Eingriff ins Erbgut von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen in der Landwirtschaft ist heftig umstritten. Seit Ende April liegt nun ein neuer EU-Kommissionsbericht vor, der das aktuelle europäische Gentechnikgesetz in Frage stellt. Die Mitgliedstaaten hatten die Generaldirektion Gesundheit damit beauftragt, den Wissensstand, Diskussionslagen und rechtliche Optionen einer neuen Regulierung auszuloten. Pia Völker vom Genethischen Netzwerk hat für uns die Ergebnisse des Kommissionsberichts zusammengefasst.
Die EU-Kommission kommt zu dem Schluss, dass neue Gentechnikverfahren wie zum Beispiel CRISPR eben das Potenzial hätten, zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen beizutragen. Dabei bezieht sie sich zum Beispiel auf den Green Deal bzw. auf die Farm-to-Fork-Strategie der EU. Das ist der 10-Jahres-Plan für ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem. Da ist die EU-Kommission der Meinung, dass Produkte aus neuen Gentechnikverfahren eben diesen Zielen dienlich sein können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie das geltende Gentechnikrecht für neue Gentechnikverfahren nicht mehr zweckmäßig sei und angepasst werden muss.
Das Gentechnikrecht sei nach Aussage der Kommission nicht mehr zweckmäßig. Sie will eine Öffnung und Differenzierung innerhalb der bestehenden Gesetzgebung bezüglich Gentechnik, damit zumindest einige Verfahren des Genomediting erleichtert werden. Welche genau, unter welchen Umständen vielleicht doch nicht und mit welchen Verfahren, davon ist keine Rede in dem Bericht. Betont wird das große Potenzial neuer Gentechnikverfahren, um das Lebensmittelsystem nachhaltig umzubauen. Ganz so, wie es der europäische Green Deal und die Farm-to-Fork-Strategie der Kommission forderten. Wie groß der Nutzen neuer Gentechnikverfahren ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Reaktionen auf den EU-Kommissionsbericht ließen nicht lange auf sich warten. So begrüßte beispielsweise der Bundesverband der Pflanzenzüchter die Reformabsicht der Kommission ebenso wie Bio-Deutschland. Als Argument dafür wurde die Dringlichkeit einer Anpassung des europäischen Rechtsrahmens zu diesem Thema genannt. KritikerInnen sind über die Aussagen der EU-Kommission allerdings wenig erfreut. Sie befürchten Fehlinvestitionen, weil sie dem Nachhaltigkeitsversprechen nicht glaubt. Auch das Genethische Netzwerk deutet diesen Bericht kritisch.
Wir lesen das so, dass die EU-Kommission zu erwägen scheint, für einige Produkte aus neuer Gentechnik, also Pflanzen oder auch Tiere, die bisher eben verpflichtende Zulassungsprüfungen und auch die Kennzeichnung, die damit einhergeht, zumindest abzuschwächen oder auch aufzuheben. Wobei die EU-Kommission selber beteuert, die Risiken nicht ignorieren zu wollen und sehr ernst zu nehmen.
92 Organisationen, unter ihnen auch das Genethische Netzwerk, warnen in einem gemeinsamen Positionspapier vor unbekannten ökologischen Risiken, wenn neue Gentechnikverfahren freigesetzt werden sollten. Unternehmen arbeiten weiterhin vor allem an Pflanzen, die gegen Herbizide resistent gemacht werden oder an teuren Luxusprodukten wie ballaststoffreichem Weizen oder eine blutdrucksenkende Tomate. Auch die Frage, ob man überhaupt noch stark auf Gentechnik setzen sollte, steht im Raum.
Im Prinzip muss man sich auch dabei so ein bisschen bei Nachhaltigkeit so ein bisschen die Frage stellen im Landwirtschaftssystem, ob man auf Gentechnik überhaupt setzen sollte, also ganz im Allgemeinen oder ob man sich nicht vielleicht andere Fragen stellen sollte, wie der gerechte Zugang zu Land oder eher ökologischer Methoden, die vielleicht sehr viel vielversprechender sind als der Einsatz von Gentechnik.
Kritik gab es auch an der Art und Weise, wie der Bericht zustande kam. Ein Report der Friends of the Earth Europe und Global 2000 zeigt auf, dass die Interessen der IndustrievertreterInnen von der EU-Kommission bevorzugt behandelt wurden. Die EU-Kommission hatte diese während ihrer Stakeholder-Konsultation für die Erstellung des Berichts in unangemessen hohem Umfang mit einbezogen. Das verzerrt das Ergebnis der Konsultation.
Bevor der EU-Kommissionsbericht rausgekommen ist, bis Ende April, hat sich die EU-Kommission beraten lassen, umfangreich, und hat eben auch eine Stakeholder-Konsultation durchgeführt. Sie hat VertreterInnen eingeladen, ihre Einschätzung abzugeben, im Prinzip idealerweise aus allen Bereichen, also auch eben kritische Stimmen. Und man kann diese Liste der konsultierten Menschen, Organisationen einsehen. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man eben, dass da ein sehr, sehr starkes Ungleichgewicht herrscht. Das heißt, es wurden sehr viele, sagen wir mal, Pro-Gentechnik-VertreterInnen eingeladen, die haben ihre Meinung abgegeben. Und es gibt eben nur sehr wenige kritische Stimmen dabei. Und das Ganze ist eben auch sehr intransparent gelaufen. Und das Ergebnis ist so ein bisschen, dass vermutet wird, dass im Vorfeld schon alles so ein bisschen darauf ausgerichtet wurde, dass eben dieser Bericht dazu kommt, zu dem Ergebnis, dass es eben, dass über eine Deregulierung nachgedacht werden darf. Und das betrifft eben auch die Ausrichtung der Fragen in der Konsultation an sich.
Julia Klöckner zeigte sich zufrieden mit der Absicht der EU, genomeditierte Produkte leichter zuzulassen. Wer Ernten stabil halten, weniger Pflanzenschutzmittel verwenden oder den Wasserverbrauch verringern wolle, der könne diese Techniken nicht einfach abtun, kommentierte die Ministerin das Brüsseler Papier im Einklang mit Forschung und Industrie. Damit trat ein Konflikt innerhalb der Bundesregierung zutage. Denn im Gegensatz zu ihrer Kabinettskollegin drängt Umweltministerin Svenja Schulze auf Eindämmung. Auch für neue Verfahren müsse entlang der gesamten Lieferkette ein System der Rückverfolgung entwickelt werden, forderte Schulze. Sie will die unabhängige Risikoforschung ausweiten. Zudem warnt sie, die Fokussierung auf wenige manipulierte Turbopflanzen mit Hilfe der neuen Gentechnik drohe genau das Agrarsystem zu verlängern, das viele der Probleme, die es auf den Äckern und in den Betrieben heute gibt, selbst verursacht hat. Die Kontroverse der Ministerin zeigt bereits, die EU-Studie könnte einen neuen Grabenkrieg um die Gentechnik eröffnen und damit einen Machtkampf um die Art, wie sich die Landwirtschaft in Zukunft entwickelt. Ihm will die EU mit den demokratischen Konsultationen wohl vorbeugen. Es wird spannend, ob ihr damit die erhofft sachliche Debatte gelingt. Wenn Zulassungskriterien differenziert werden sollten, dann wird die Diskussion auch sehr detailreich und wissenschaftlich. Sicher ist nur eines: So eine Debatte wird viel Zeit fordern. ExpertInnen rechnen mit mindestens 3 Jahren, ehe neue Regeln festgeschrieben werden können. Bis dahin wird das alte, strenge Gentechnikrecht gelten.